I'm Chief Deputy Dunn.
I am Los Federales Santos Jr.
We are the Anti-Fun Police and you are listening to The Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuit. Wir sind wieder da. Ich bin der liebe Drew und an meiner Seite mein Kollege, der Marcel.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallöchen. Ich hoffe, es geht dir gut, Kollege.
Ja, mir geht's gut. Es ist halt aktuell sehr, 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 sehr viel Wrestling. Ne?
Ja.
Wir sind mitten im G1. Dieses Wochenende, an dem wir aufzeichnen, ist auch der dritte Tag vom Collective.
Korrekt.
Und man weiß gar nicht, wann man alles gucken soll.
Das ist korrekt.
Naja.
Aber wir haben uns trotzdem hier zusammengefunden, um eine Runde zu podcasten. Und wir sprechen aber über keine der Shows, die du gerade angesprochen hast, denn wir sprechen weder über Juan noch über das Collective. Das kommt dann erst später. Wir sind jetzt bei dem Event, wo wir hier sind in der Zeitrechnung, genau eine Woche vor dem Collective. Zwar in derselben Stadt, beziehungsweise im selben Bundesstaat eher. Nur nicht in Indianapolis, sondern in Crown Point, Indiana, denn wir sprechen über das Turbo Grab 16 von Black Label Pro.
Jawohl.
Und quasi so ein bisschen der Auftakt zum Collective, das dann eine Woche später stattgefunden hat. Also Auftakt nicht wirklich, weil es hat ja damit eigentlich nichts zu tun, aber wir sind eine Woche vor dem ganz großen Independent Wrestling Wochenende. Und ja, aber hatten hier auch so ein kleines Wochenende, das zweite jährliche Topographs Tournament von Black Label Pro, verteilt auf zwei Shows, aber an einem Tag. Hatte ich dann gedacht, ja, wir machen keinen richtigen Doubleheader jetzt draus mit zwei Tagen, sondern wir machen das Ganze an einem Tag dann mit einer Vormittagsshow und halt einer ganz normalen Nachmittagsshow. Und ja, das haben sie auch getan. Erzähl uns doch mal ganz kurz, bevor wir dann in diesen Spoiler-Part springen. Wie fandest du denn das Ganze?
Mir hat das Turnier sehr, sehr gut gefallen an sich. Ich war ein bisschen verwirrt, weil 16 Teilnehmer bei zwei Shows, hä? Wie machen sie es dann? Weil normalerweise ist ja drei Matches bis zum Finale. Aber sie haben es halt ganz gut gelöst, indem es zwei Fourways an Tag 2 gab. Und ja, also ein paar Matches, gerade bei Show 1, warum du da noch unbedingt ein Tag-Team-Match mit reinschmeißen musst, weiß ich nicht. Ja, und dann weiß nicht, an Tag 2 war es mir ein bisschen zu viel Matches insgesamt.
Ja,
auch wenn die alle auf einem soliden bis guten Niveau waren, aber weiß ich nicht, ob ich da so viel neben dem eigentlichen Turnier gebraucht hätte.
Ja, theoretisch hätte es gereicht, wenn du quasi nur das Turnier da hättest. Auch gerade am ersten Tag sind das dann noch ein bisschen viele Matches gewonnen. Hat dann noch ein Titelmatch halt nebenbei und noch ein Tag-Team-Match halt. So kamst du dann halt auf 10 Matches.
Genau, und dieses gerade, ne, das Titelmatch, das angesprochene, das Tag Team Match, ja, macht das doch an Tag 2.
Ja, wurde ein bisschen.
Und streicht dafür irgendwie so ein random hier, so Beef Knuckles gegen Boomer Hatfield und Molly McCoy.
Ja, sowas halt.
So, streicht das doch einfach raus und macht da dann das andere Tag Team Match oder streicht generell.
Ja,
raus.
Korrekt, genau, sowas halt. Ich fand auch, man hat es ganz gut gelöst eigentlich, dass man sagt, ja, okay, wir machen jetzt nach der ersten Runde, gibt's halt quasi direkt das Halbfinale mit zwei Fourways. Also man hat dann eine Runde übersprungen an Singles Matches und dafür dann zwei Fourways gemacht. Ist, glaube ich, die bessere Entscheidung gewesen, wenn du nur zwei Tage zur Verfügung oder zwei Shows zur Verfügung hast, weil, ja, sonst wäre der zweite Tag ja auch ellenlang mit Singles-Matches geworden.
Ja, Alter.
Von
viel zu lange. Das wäre dann so karatmäßig ist es dann eigentlich immer perfekt, weißt
genau.
Du? Tag 1, Erstrunden-Matches, Tag 2 sind dann die Viertelfinals und an Tag 3 hast du dann eben die beiden Halbfinals und das Finale.
Genau. Deswegen sind drei Tage immer sowas besser. Gut, hast du zwei Shows. So hat man es dann gut gelöst mit diesen Fourways dann zwischendurch. Drumherum, finde ich. Ja, würde mich da aber anschließen. Es war im Großen und Ganzen war es ein sehr schönes Turnier. Hat mir gefallen. Wie gesagt, so ein paar Non-Tournament-Dinger hätte man da gerne streichen können. Und dann vielleicht verschieben können auf was anderes oder halt einfach auslassen können. Weil das waren halt dann noch so teilweise halt so Matches, die halt egal waren, also ob die jetzt stattgefunden hätten oder nicht, das hätte halt nichts zu dem, das hätte die Show jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter gemacht im Overall halt. Von daher, manchmal ist halt weniger auch mehr dann in solchen Sachen, gerade wenn du so ein Turnier hast, dann ist eigentlich immer auch nicht so viel Platz für anderen Kram. Hätte es halt gut auslassen können, meiner Meinung nach. Aber gut.
Definitiv. Aber an sich, wenn man nur das Turnier betrachtet, fand ich sehr, sehr schön, dass sehr, sehr viele, viele verschiedene Stile mit am Start waren. So, du hast quasi alle möglichen Styles, die du im Wrestling haben kannst, waren halt irgendwie vertreten. Und das war halt auch sehr gut umgesetzt, auch wenn die Matches zum Großteil halt sehr kurz waren. Einfach aufgrund der schieren Masse an Matches auf der Karte.
Das ist natürlich klar. Das ist korrekt. Okay, ich würde sagen, wir switchen direkt jetzt in den Spoiler-Teil. Ich lasse die Ringglocke jetzt hier anläuten. Und dann sprechen wir über die Ergebnisse und so weiter mit Hauptmerk natürlich dann auf das Turnier. Und so ein paar wichtigen Punkte, die dann noch so nebenbei sind, würde ich sagen. Genau. In diesem Sinne, ihr kennt das Spiel, ne? Wenn jetzt die Ringglocke ertönt, sprechen wir über die Show. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und noch sehen wollt, dann macht bitte Pause, schaut euch die Show an und hört dann weiter. In diesem Sinne, Ringglocke frei. So, es ging zwar eigentlich los mit einem Nicht-Turniermatch. Ich würde sagen, wir rushen aber einmal erst so die Turniermatches durch, weil das ist ja das Wichtigere. Und dann gehen wir so auf diese Non-Tournament-Action ein, das, was so wichtig war, würde ich sagen.
Okay, können wir machen. Wir können so oder andersrum. Oder
ja,
wir machen erst das Turnier, so wie du gesagt hast.
Es ging los mit dem ersten Turniermatch zwischen Eric Stevens, dem ehemaligen Black Label Pro Heavyweight Champion, und AJ Gray in einem netten Heavyweight Clash, würde ich sagen.
Jawohl, das war nur ein Kampf.
Genau. So ein schöner, so wie die Kinder heutzutage sagen, so ein Hoss-Fight. So ein bisschen, ich habe jetzt gesagt Heavyweight-Fight. Eric Stevens ist ja gar nicht so ein richtiges Heavyweight. Der ist ja auch eigentlich relativ schmal. Also der ist ja nicht mehr so schwer. Also schwer im Sinne von Heavyweight-Sinne. Der ist ja auch ein relativ, also kein Leichtgewicht, aber das ist ja jetzt auch kein Typ mehr, der große Masse hat.
Laut Cage-Match wiegt er 86 Kilo.
Das kommt ungefähr hin. Ja, aber ist ja kein Heavyweight in also vom Stil her vielleicht, aber so vom Erscheinen her ist er jetzt nicht ein wirkliches Heavyweight mehr.
Nee, da hat man halt ganz klar mit AJ Gray jemanden daneben stehen gehabt, den du halt gar nicht erst in irgendeine Light Heavyweight, Junior Heavyweight, Cruiserweight, wie auch immer du das gerne bezeichnen möchtest, Division packen würdest, rein optisch.
Nee.
Bei Eric Steven könntest du das zum Beispiel wiederum noch verkaufen.
Ja. Definitiv. Ja, war aber ein nettes Match, ne? Schönes Hin und Her, bisschen Gebrawle, auf die Fresse halt gut, ne? Das war nett.
Ja.
Ging 11 Minuten, also auch eine okaye Zeit. Wie gesagt, ein paar Matches ein bisschen kürzer, aber das war dann noch mit eins von den längeren. AJ Gray zieht in die nächste Runde ein. Schade für Eric Stevens, aber geht soweit, so denke ich, alles klar. Also war ein nettes Match auf jeden Fall.
Yep.
Das nächste Match ging dann in eine ganz andere Richtung. Nämlich, hier auf Cage-Match steht zwar Dan the Dad, das war aber Dan the Wrestler gegen Ethan Page. Das war ja dann sogar ein Match mit, was eine kleine Story hatte, weil Dan the Dad ist ja das eigentliche Gimmick und, aber das wurde ja kreiert in den Vlogs von Ethan Page. Von Ethan Page selber, genau. Sogar, glaube ich.
Ja. Und also so wurde es zumindest aufgebaut. Ich habe die Vlogs zu dem Zeitpunkt, wo Dan the Dad offensichtlich entstanden ist, noch nicht gesehen. Aber jetzt, so wurde es halt.
Genau.
Zumindest in der Storyline gesagt.
Genau, dass Ethan
Page. Wurde auch mit dem Vlog aufgebaut.
Genau. Und Ethan Page hat dann halt gesagt: Ja, Junge, ist nicht, ne? Also hier, das ist in meinem Vlog passiert. Das ist hier mein Copyright quasi. Das Gimmick Dan the Dad, das gehört mir. Und ich verbiete dir einfach jetzt damit aufzutreten hier.
Also zumindest in den Vlogs.
Genau.
Deswegen hat er auch darauf hingewiesen, als er seinen Entrance gemacht hat, von wegen hier, die Kamera läuft. Das ist mein Vlog, es wird gerade für den Vlog gefilmt. Du darfst nicht Dan the Dad sein.
Genau. Und so hat man das ein bisschen aufgespielt. Deswegen war er dann auch Dan the Wrestler. Hatte dann auch extra neue Pants unter seinen Shorts, wo dann Wrestler drauf stand. Natürlich mit Doppel-S und mit A. Und hat dann ein bisschen anders gerestelt. Ethan Page hat ja auch einen ganz guten Job gemacht in der Heel-Rolle, die er hatte.
Ja, Ethan Page ist sowieso ein super Heel.
Ja, absolut.
Wobei, was ich noch erzählen wollte oder erwähnen wollte, ist die Anfangspromo dann von Dan the Dad, der ja Ethan quasi das Mic wegnimmt.
Ja.
Und dann so, ja, von wegen hier, was hat er gesagt? Diese Tasse, die du übrigens bei Big Cartel bekommen kannst, genau, auf meinem Shop, brauche ich nicht. Das andere hier brauche ich nicht, schmeiß es weg, nimm die Brille. Die Brille brauche ich, okay, doch, die Brille brauche ich.
Ja, genau. So.
Und auch diese ganze Zeit die Dad-Jokes, die nebenbei gemacht wurden, ja, so Ethan Page, der auch Vater ist. Ja. So, ich bin übrigens ein echter Vater. Hat das Ganze einfach sehr, sehr unterhaltsam gemacht, genau, für das, was es sein sollte. Genau,
Daniel Dad hat auch diesmal halt mit, also immer noch Comedy, aber halt ein bisschen weniger und dafür dann ein bisschen mehr Wrestling halt. Teilweise anfangs auch ein bisschen dominant gegen Ethan Page.
Na, er hat ihn so ein bisschen überrumpelt.
Genau,
ne?
Und dann, ja, Ethan Page am Ende das Ding dann doch gewonnen hat, gut. War dann auch irgendwie klar, aber ich fand es ein sehr unterhaltsames Match halt. Nicht vom Wrestlerischen her, aber so von dem Entertainment-Faktor war das ganz cool eigentlich.
Ja.
Wie sie es so gemacht haben. Hatte dann mit 6 Minuten auch eine okay Länge für sowas. Das geht also für mich vollkommen klar alles.
Ja, viel länger hätte es wahrscheinlich auch nicht sein dürfen.
Ja, eben, eben.
Ja. Then the Dead kam auch in einem Vlog von Ethan Page an, wo der gerade die Abmoderation machen wollte, von mir so, ja, ich will ein Rematch. So, nein, du kriegst kein Rematch. Verpiss dich.
Geil. Stark.
Und hat sich auch auf Twitter umbenannt in Dan the Wrestler, Copyright played by Julian.com.
Lol.
Was halt Ethan Page seine Homepage ist, wo genau, auch sein Merch verkauft und so weiter.
Genau. Ja, das war ja das Gimmick, was damals entstanden ist, als Jordan Grace war es, glaube ich, die ihren Twitter-Handle geändert hat auf ihren realen Namen, also auf Trisha Parker. Mhm. Und wo es dann die große Diskussion gab, irgendwie so von diesen Cornette-Heads, die man meinten, K-Fape, du kannst ja jetzt hier nicht auf dieser Plattform mit deinem echten Namen auftreten. Doch, kann sie. Und dann hat Ethan Page das ja so ein bisschen genommen, um sich darüber lustig gemacht. Und seitdem ist ja auch, also sein Twitter-Handle war ja dann lange Zeit auch Ethan Page played by Julian. Und da ist das so ein bisschen darüber entstanden.
So schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis, genau. Ja, weiter ging's dann. Kommen wir von Ethan Page zu dem nächsten Impact Wrestling Star, der am Start war. Denn Chris Bay war auch da.
Jawohl.
Und er traf auf Blake Christian. Ich muss ja sagen, ich mag Chris Bay ja nicht, ne?
Ich weiß noch nicht, ob ich ihn mag. So, ich dachte, er kriegt bei Impact, als er den, wie heißt er? Den X-Division Championship gewonnen hat, kriegt da ein bisschen, ja, das klingt jetzt falsch, wenn ich das sage, aber kriegt ein bisschen Farbe. Und damit meine ich nicht seine Hautfarbe, sondern halt inhaltlich. Aber den haben sie ihm dann auch irgendwie, dank Pandemie und so weiter, konnten sie da dann nicht viel machen. Und dann haben sie ihn relativ schnell an Rohit Raju weitergegeben. Ja, irgendwie weiß ich noch nicht, ob er mir gefällt oder nicht. So, bei Twitter bin ich mir auf jeden Fall mittlerweile wieder ein Volk, falls mir auf den Sack ging.
Das ist korrekt. Also, wrestlerisch ist das ja kein schlechter. Ne? Also, ist ein guter Highflyer, auf jeden Fall. Aber ich finde, der kommt in seiner Art und Weise so, keine Ahnung, mir zu aufgeschneidet arrogant rüber. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, wie ich das gerade erzähle, aber...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und das gefällt mir irgendwie nicht. Und auch dieses Match war nicht schlecht, aber ich fand, das war zu sehr darauf aufgeschnitten, dass Chris Bay hier gut aussieht, als dass sie da ein vernünftiges Match draus machen. Ja. Und das hat mich gestört.
Ja, ich hab's halt nur nebenbei geguckt und da kam es mir vor, wie einfach nur Fast-Pace-Action, okay, 8 Minuten, wie schnell können wir laufen, wie hoch können wir springen und am Ende Crucifix-Pin und Black Christian nimmt den Sieg mit nach Hause. Ja,
das fand ich noch echt gut, also dass man ein bisschen dann auch nur eben hier durch so einen kleinen Lucky Strike, durch so einen Einroller halt, dass er gewinnt, dann wird Chris Bay als Impact-Star halt nicht geschwächt. Das fand ich gut gemacht und aber so das Drumherum, das hat mir nicht so gut gefallen.
Ich glaube, wenn diese Ausstrahlung, dieses Arrogante, was du vorhin erwähnt hast bei Chris Bay, wenn er das auch in seinem Gimmick im Ring voll ausleben würde, dann wäre es halt perfekt.
Ja, genau, dann wäre es wieder was anderes.
Aber so ist er halt, ja, er will eigentlich gar nicht der Heel sein, aber er wirkt auf mich im ersten Augenblick wie ein Heel.
Genau, genau. Und das war so ein bisschen das Problem. Aber ist ja okay. Also Blake Christian dann hier eine Runde weiter, so ein bisschen so ein kleiner, ich will nicht sagen Upset, aber ja, irgendwie schon so ein bisschen halt so ein Flugwin halt.
Ja, wenn man sich das Standing in der Wrestling-Welt generell betrachtet, dann war es halt definitiv ein Upset. So.
Ja, schon. Und so fand ich das okay, wie man das gemacht hat mit dem Finish. Das hat schon gepasst.
Jo.
So, weiter ging es dann von dem High Flying Showdown zu einem technischeren Match, nämlich Isaias Velasquez trifft auf A Very Good Professional Wrestler, dessen Teamsong ich ja mega gefeiert habe, was einfach dieses quasi von den Foo Fighters, das Best of You, die ganze Zeit dieses The Best, The Best, The Best in Dauerschleife ist. Fand ich sehr witzig. Und ja, die hatten auch ein schönes technisches Match, fand ich.
Ja, es war eigentlich so ein kleiner Styles-Clash, ne? Weil Velasquez ist ja eigentlich auch mehr jemand, der ein bisschen mehr fliegt.
Ja.
Und A Very Good Professional Wrestler, oh Gott, Alter, diesen Namen an- und auszusprechen, das geht mir jetzt schon auf den Geist, hat dem Match halt die ganze Zeit seinen Stempel aufgerückt und Isaias dazu gezwungen, in die technische Richtung zu gehen. Weil immer wenn Velasquez das Tempo erhöhen wollte, hat er ihn wieder auf den Boden zurückgeholt.
Ja, das ist korrekt. Das hat mir aber gefallen. Das fand ich sehr gut.
Das war sehr gut umgesetzt, ja.
Genau, und A Very Good Professional Wrestler spielt da ja auch den guten Heel, der halt dann immer sagt, ich finde das immer so geil, wenn er sagt, Amico, das hat er auch beim Zeittag gesagt, I am a very good professional wrestler. Also das, diese Doppeldeutigkeit halt quasi, weil er quasi ein guter Professional Wrestler ist und weil das halt gleichzeitig sein Name ist. Das finde ich aber sehr gelungen und dann auch so ein bisschen halt diese Rolle spielt, so als dieser verbitterte Veteran, der halt den jüngeren Leuten halt überlegen ist. Und diese Rolle, finde ich, spielt er ganz gut eigentlich. Und das hat hier für mich sehr gut gepasst. Das hat mir sehr gut gefallen. Ein sehr schönes Match. Dann kommen wir zu einem Match, da musste ich ja auch lachen, als Tom Lawler da rauskam mit Amish Paradise.
Ja.
Und ich habe das erst im Moment gar nicht gecheckt. Ich denke so, ja, okay, jetzt kommt da Gangsta's Paradise, ist als Teamsong ja eigentlich okay, ist kein schlechter Song, ne? Und aber wenn du dann irgendwie auf die Lyrics so ein bisschen hörst, dann merkst du so, Moment, das ist überhaupt nicht Gangsta's Paradise. Spätestens dann war auch klar, wer sein Gegner halt war, zumindest wer es sein sollte. Es sollte nämlich Levi Everett sein, der Amish. Aber der wurde dann von Big Beef angegriffen. Die hatten
Ja,
ja
der
auch ihr
einfach
Match.
gewirkt hat wie so eine Karen.
Ja.
Um ein
Einfach.
Meme wieder rauszuholen,
Ja.
aber.
Ich sollte da drin sein und so ein bisschen so diese Jealousy halt, dass er ja in dem Turnier sind. Was ich eigentlich auch ein bisschen verstehen kann, weil bei der letzten Show gab es ja das Match von den beiden, was Big Beef ja sogar gewonnen hat. Wo Mickey Knuckles zurückgekehrt ist. Und ich glaube, es war bei der letzten Show oder war es bei der vorletzten Show? Keine Ahnung.
Ich bin mir auch unsicher
Doch,
tatsächlich,
ich glaube,
ja.
es müsste bei der letzten Show gewesen sein. Da, wo es auch die Doppelshow gab, wo es die Eric Stevens Show gab und danach die andere Show. Ich glaube, da war das bei
Ja,
der
das war
zweiten
aber die
Show.
vorletzte. Es gab dazwischen noch eine.
Ah, es gab dazwischen noch eine, ja, okay.
Ja, es gab noch, wie heißt sie? Ich glaube, Through Being Cool gab es noch.
Ah, das war die mit Billy Starks gegen Jack Something, ne?
Genau, so, ich bin gerade auf der Show. Aber Big Beef war da gar nicht anwesend. Auch Lever Everett sehe ich hier beim Überfliegen nicht.
Dann müsste es bei der Show davor gewesen. Also bei irgendeiner Show gab es auf jeden Fall Levi Everett gegen Big Beef. Und ja, von daher kann man das so ein bisschen verstehen, aber ja, dann gab es halt den Eingriff. Zuerst kam dann so ein bisschen so von den Kommentaren auch so, ja, okay, Tom Lawler kriegt jetzt ein Freilos. Und dann hat der Ringsprecher gesagt, Jay Rose, ja, warte kurz, ich such dir einen Gegner. Auch komisch, dass das der Ringsprecher macht, aber lassen
War
wir
aber
das mal so.
cool. Das Match, was du angesprochen hast, war übrigens bei We're Back Wrestlers Story.
Okay, also doch bei dieser Doppelshow mit der Eric
Genau, bei dem
Stevens.
Doubleheader.
Okay. Gut. Haben wir das auch geklärt? Und ja, genau, Jay Rose meinte dann, ja. Ich suche den Gegner. Dann kam die Musik auch eingespielt. Ich glaube, das hat bei Leuten erst zu Verwirrung gesucht. Die konnten das, glaube ich, nicht so ganz einordnen. Zumindest die Fans, die dann halt da live vor Ort waren.
Ich kannte die Theme-Song tatsächlich auch nicht, konnte auch nicht zuordnen. Ich wusste halt, dass Mike Bennett kommt, weil
Ja,
ich es halt in dem Vlog von Ethan Page gesehen hatte, dass die gegeneinander antreten.
ich hab's gewusst, weil wenn du auf IWTV gehst, dann steht, wenn du auf das Video klickst, dann steht ja immer, bevor du auf Play gehen kannst, ist ja immer so eine Karte halt aufgestellt. Also die Karte von der Show halt. Und da stand halt Tom Lawler gegen Mike Bennett. Ja, und dann wusste ich halt dadurch, dann konnte ich mir halt 1 zu 1 zusammenzählen, als dann erst Lever Everett rauskam und der dann attackiert worden ist. Dann hat es halt für mich Sinn gemacht. Bisschen schade. Aber ja, genau, Mike Bennett kam dann überraschend als Gegner von Tom Lawler. Coole Sache. Der ist auch gut in Shape gewesen, muss man sagen.
Oh ja.
Match an sich, würde ich sagen, war okay, aber hätte auch mehr drin sein können, glaube ich.
Ja, da, also mehr geht immer, wie man so schön sagt. Aber im Endeffekt war auch das eine Prügelei. Nur halt gewürzt mit ein paar Submissions zwischendurch. Also, ja. Die haben sich halt, keine Ahnung, wie lange ging das? 11 Minuten?
Ja.
Ja, 12 Minuten einfach nur auf die Fresse gehauen und sich zwischendurch mal zum Durchatmen noch mal ganz kurz in Schwitzkasten genommen.
Ja, korrekt. War auf jeden Fall schön, mal Mike Bennett wieder zu sehen. Das war cool.
Ja, der war auch, jetzt habe ich es wieder zugemacht, ich depp, bei der Stadium Series. Bei Tag 3 war er auch, habe ich gerade gesehen.
Ah, cool.
Die habe ich auch noch offen, mir diese komplette Series anzugucken.
Ich habe den ersten Tag schon gesehen.
Ja, ich heb mir das jetzt auf, wenn ich mit dem Collective durch bin und wenn das G1 vorbei ist, dann ganz entspannt
easy.
Die Stadium Series. Wo ich echt froh bin, dass World of Wrestling nicht beim Collective dabei ist, sonst hätte ich mir das auch noch irgendwie vorher reinprügeln müssen.
Ja, das ist korrekt, das stimmt. ja, aber ja, war ein okayes Match. Wie gesagt, war eigentlich ganz cool, mal Mike Bennett wieder am Start zu sehen.
Ja.
Das war nett. Tom Lawler dann aber mit dem Sieg. Tom Lawler auch sehr gut. Tom Lawler mag ich sehr gerne, der ist cool.
Ja, der gefällt mir. Ich finde es ja auch schön, am Kommentar, das Mädel, ich weiß jetzt nicht, wer es ist, wie sie einfach völlig auf den Stall geht.
Ja, ja, genau.
Und ihn einfach richtig heiß findet. Sowieso. Ja. Ich liebe es, wenn Kommentatoren nicht einfach nur ihren Job machen, sondern wenn sie Spaß haben.
Ja.
Und das hast du den beiden halt super angemerkt. Die sind nicht nur einfach Kollegen, sie sind auch befreundet. Und ich glaube auch anscheinend selber Wrestler. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Also der Typ, der da war, der ist, glaube ich, auf jeden Fall Wrestler. Ich weiß auch nicht seinen Namen, aber ich glaube, der meinte, dass er halt Wrestler ist oder sowas.
Percy Davis. Genau. Sehe ich gerade auf Cage Match. Mhm. Ja, und der ist halt auch Wrestler. Und wie gesagt, den hast du einfach angemerkt, die haben Spaß dabei, die machen Jokes, die machen Gags.
Genau, so die ganze Zeit auch sowas. Auch bei, wo Dan the Dad am Start war und so, da haben die viele Witze gemacht. So, das war eigentlich ganz gut. Das hat das so ein bisschen alles aufgelockert. Nicht so, also dass das so versteift wirkt, sondern so ein bisschen so, ne, wie gesagt, so das, locker gemacht halt.
Das Gefühl habe ich ja beim G1 aktuell, wenn man sich dieses Nachvertonte von Rocky Romero und dem anderen anhört.
Kevin Kelly, ja.
Oh, das ist manchmal wirklich so, so schwierig, ja, weil er stellt dann Rocky eine Frage und er so,
ja, es ist nachvertont, finde ich eh immer blöd beim Kommentar. Das ist immer, finde ich immer eine schwierige Sache. Aber ich weiß, was du auf jeden Fall meinst. Und ja, aber hier fand ich das ganz gut. Das hat das alles so ein bisschen aufgelockert. So man hat gemerkt, jo, ja, ne, man muss jetzt nicht so gekünstelt überprofessionell sein, sondern einfach so ein bisschen das halt, ne, Spaß dabei haben, ein bisschen laufen lassen. So, sie haben ja auch immer die ganze Zeit gesagt, bei hier bei dem Tag Team Match von Boomer Hatfield und Molly McCoy. Ja, die sind richtig verwandt. So wie Kane und der Undertaker.
Ja, den Gag haben sie so oft durchgezogen, auch schon an Tag 1 bei dem Tag Team Match.
Genau. Und das hat das Ganze wenigstens nicht angenehmer gemacht, auch für die Matches. Da hat es mal so einen kleinen Gag halt so ein bisschen dabei. So, das war ganz angenehm, fand ich auch. So, von Tom Lawler gegen Mike Bennett kommen wir dann wieder zu ein bisschen High-Flying. Nämlich, ACH ist am Start in diesem Turnier, der darf natürlich nicht fehlen. Und er trifft auf einen Mann, den man vor allem aus Beyond Wrestling kennt und aus der New England-Region, nämlich Christian Casanova. Ja, das war in Ordnung, würde ich sagen. Aber ich bin immer noch nicht so hundertprozentig bei ACH dabei seit seiner Return.
Ja, der gibt mir gar nichts. So. Ich weiß halt immer noch nicht, ja, willst du jetzt Heel oder Face sein oder entscheid dich doch mal bitte für ein Gimmick. So, und hab nicht bei jeder zweiten Show irgendein anderes Gimmick. Weißt du, bei GCW machst du einen auf verbittert und Heel Und hier machst du einen auf Spaßkanone. What the
Ja,
fuck, Alter?
das ist ein bisschen blöd. Ich weiß auch noch nicht, ob der so richtig seine Passion fürs Wrestling zurückkriegt. Also ich glaube, dass der diese Rolle, die er zum Beispiel bei GCW spielt, dieser verbitterte Veteran so ein bisschen, ich glaube, dass das schon so ein bisschen so legit ist, dass einfach dieser Vorfall da, was da halt war und diese Sache mit der WWE und sowas, dass das den so schon so ein bisschen zerbrochen hat und seine Passion so ein bisschen genommen hat. Und ich, also zumindest kommt es für mich so rüber, dass das so immer noch ist teilweise.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen,
Und dass sie
tatsächlich.
das halt immer noch so ein bisschen runterzieht und dass ihn das so ein bisschen mental vielleicht noch davon abhält, halt einfach der Wrestler zu sein, der er eigentlich ist.
Es hieß ja auch, dass er auch Depressionen oder Probleme
Ja.
mit Depressionen hatte.
Genau sowas halt. Und dass das alles so ein bisschen zusammenhängt, kann ich mir vorstellen. Deswegen ist das für mich noch nicht so alles hundertprozentig. Funktioniert das noch nicht so alles hundertprozentig.
Ja. Gibt mir gar nichts. Ich brauche den nicht. Ist keiner, der sagt, oh geil, oder bei dem ich sage, oh geil, Ace Age ist auf der Karte. Ist halt so. Ja, wird ein gutes Match, aber. Ja.
Ja, leider schade, weil das ist ein sehr talentierter Wrestler, das ist ein guter Wrestler. Oder war es zumindest. Und es ist halt schade, wenn das halt einen so runterzieht. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ich würde es mir wünschen.
Wir hoffen das Beste.
Genau. Casanova auf jeden Fall ein guter, also den mag ich sehr, sehr gerne. Das ist auch jemand für die Zukunft, finde ich. Der gefällt mir ganz gut. Ja, im nächsten Match wurde es dann wieder ein bisschen seltsam, wenn man so will. Es gab auch wieder einen Impact Wrestling Star und ehemaligen WWE Wrestler Brian Myers, der ehemalige Kurt Hawkins.
The most professional wrestler.
Genau. Es gibt the very good professional wrestler, es gibt the most professional wrestler. Und er trifft auf Effie.
War ja auch in dem Match ist auch mein Moment des gesamten dieses kompletten Doubleheaders passiert.
Ja,
Auch wieder
welcher?
mit Ethan Page. Der von außen irgendwie was zu Brian Myers reinruft, da vom Gimmick-Table aus, so, This ain't WrestleMania! Und dann Effie so, warte mal, hier sind actually mehr Leute als bei WrestleMania und die komplette Halle lacht sich einfach tot. Und auch Brian Myers fällt es schwierig, ernst zu bleiben. Das war schön.
Ja, aber das Match, das fand ich auch, also das war jetzt auf dem wrestlerischen Standpunkt nichts Besonderes, aber das fand ich so von den Interaktionen mit Effie und mit Brian Myers fand ich das sehr unterhaltsam.
Ja, das ist halt dieser klassische Clash, Fun versus Serious.
Genau.
Das
Effie wollte.
funktioniert halt meistens, vor allem wenn du halt nicht nur zwei Leute hast, die gut in ihrem Charakter sind, sondern auch noch gute Wrestler dabei sind.
Genau. Fand ich sehr schön. Ich fand es sehr witzig, als dann Effie für hier diesen alten Finisher von Zack Ryder gehen wollte, den Rough Rider, diesen gesprungenen Leg Lariat. Und wo Brian Myers halt dann ausgewichen ist und die am Kommentar meinten sie nur, ja, ne? Hier Effie macht den Move von Matt Cardona. Aber Brian Myers ist hier einer der besten Freunde von Matt Cardona, der weiß natürlich, wie man so einen Move auskontert. Ne? Das fand ich sehr smart. Und an sich war es auch nett, schöne kleine Throwbacks hier an die Zeit mit Edge, mit einem angedeuteten Spear. Und sowas so, das war unterhaltsam. Auch Brian Myers hat diese Rolle sehr gut von diesem auch ernsten, so ein bisschen in diese Veteranenschiene schon halt. Das hat gepasst. Das war nett, doch, doch. Du hörst mich wahrscheinlich dann gerade nicht. Aber auch hier war ich sehr überrascht, wie gut Brian Myers eigentlich doch als Wrestler ist. Weil bei WWE sieht man das ja so gar nicht, dass der eigentlich auch relativ gut catchen kann.
Wer denn?
Brian Myers.
Ach so, nee, das hat das, ja, er hat halt dieses Gimmick mit dieser Losing Streak, ne?
Ja, aber auch abseits davon hat er nie irgendwas gezeigt. Und hier konnte man mal so ein bisschen sehen, dass das eigentlich auch kein schlechter Wrestler ist, ne?
Ja, auch nur Empfehlung, Tune in to Impact. Da zeigt er das momentan auf regelmäßiger Basis.
Das ist schön, das freut mich sehr für ihn. Das ist sehr cool. Generell, man scheint ja auch so ein bisschen, zumindest mit manchen Indies, scheint es ja irgendwie so eine kleine Impact-Corp zu geben. Also es gibt ja viele Impact-Stars, die mittlerweile auch viel Indie-Stuff halt machen, ne? Also so ausgewählt, nur aber halt schon so, also auch in diese Richtung. Also auch gerade Black Label Pro hat ja auch immer so ein bisschen das Gimmick, dass die so mal so ältere WWE-Stars hatten. Bei der letzten Show hatten, oder bei der vorletzten hatten sie ja auch Gangrel gegen Effie. Jetzt fürs Collective war ja eigentlich, waren ja eigentlich Kalito und Chris Masters angesetzt worden und Heath und der ehemalige Darren Young. Aber die Appearances, die sind ja gestern gecancelt worden.
Oh, das habe ich doch gar nicht mitbekommen, tatsächlich.
Ja, da gab es wohl Stress mit dem Agenten, der die wohl vermittelt hat. Das soll wohl so ein Betrüger oder sowas gewesen sein.
Ah, ärgerlich.
Ist ärgerlich. Ich verrate aber an dieser Stelle nicht, was die Replacements sind, weil das wären jetzt Spoiler für die anderen Collective-Shows.
Oh. Ja,
Deswegen,
aber
deswegen. Bitte?
ich glaube übrigens nicht, dass dann tatsächlich eine richtige Koop ist,
Ja, also.
sondern einfach gerade auch auf, normalerweise hat Impact ja auch noch Shows zwischen den Tapings und so weiter. Das sind ja immer mal so Live-Shows. Und gerade dadurch, dass das halt alles wegfällt, sagen die ihren Leuten halt von mir so, ja, kein Problem, mach ruhig Indie, verdiene einfach noch ein bisschen Geld. So, ich
Ja.
glaube, dass die, oder auch einfach generell, dass so ein Scott D'Amore einfach wesentlich lockerer ist, was sowas angeht.
Das glaube ich auch. Alex Shelley hat das mal erzählt, dass er halt das auf jeden Fall in seinem Vertrag drin stehen hat, dass er halt Indie-Appearance macht. Also das war wohl eine seiner Voraussetzungen für den Impact-Vertrag, dass er halt antreten darf, wo er will. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das halt bei vielen Leuten so ist, dass man denen sagt, ja okay, wenn wir jetzt gerade keine Tapings haben oder Shows oder sowas, dann könnt ihr gucken, was ihr wollt. Macht es vielleicht nicht wie Zachary Wentz und tretet jetzt irgendwie regelmäßig in Deathmatches oder sowas an. Sowas vielleicht, aber
Macht er
dass
das
man halt sagt.
mittlerweile regelmäßig?
Nee, aber der
Ach
macht das
so.
halt. Der hat das jetzt einmal gemacht, ne? Aber dass man denen vielleicht sagt, macht das jetzt vielleicht nicht so oft oder sowas halt. Aber wenn es dann jetzt um normale Shows oder sowas gibt, dann werden die wahrscheinlich auch einfach sagen, ja, mach solange du halt dann für unsere Shows verfügbar sind, mach was du willst, quasi sowas auf die Basis.
Genau darum geht's ja im Endeffekt, ne?
Ja. Find ich auch eine okay Sache. Ich meine, das kann ja auch immer nur helfen. Also, ich meine, den Indie-Promotions hilft das, weil die können dann sagen: Yo, wir haben Impact Wrestling Star, Ethan Page, Impact Wrestling Star, Kylie Rae, Alex Shelley etc. am Start. Also, man kann dann mit sagen: Okay, wir haben Impact Stars da, man kann damit werben.
Genau, das zieht ja auch bei vielen.
Genau, und zugleich haben die dann noch gute Wrestler am Start. Und die anderen Leute haben noch mal ein bisschen, können noch mal ein bisschen ein paar Indie-Bookings halt machen, noch mal ein paar andere Auftritte. Das kann dir auch zum Beispiel helfen, wenn jetzt zum Beispiel Brian Myers sagt zu Impact, yo, ich war bei der und der Show, ey, der Wrestler ist richtig gut, guckt euch den doch mal an, das wäre vielleicht jemand was für euch.
Was ja quasi Alex Shelley gemacht hat.
Genau.
Der diese ganzen Benjamin Carter und diese ganze Bagage, die halt durch GCW halt einfach unter den Die Hard Indie-Fans plötzlich eine riesen Bekanntheit erlangt haben. Und er hat gesagt, ey, Scott, den, den und den, hol dir. Nimm
Genau,
ihn mal
sowas
ran. Und
halt.
wenn es halt nur für ein Impact Plus Special ist.
Ja, aber ist ja egal. Wenigstens sowas halt dann. Genau, also können halt nur alle von profitieren, finde ich. Apropos Alex Shelley, der stand dann halt auch im Main Event des Erstrunden-Matches. Er traf auf den Black Label Pro Midwest Champion Kylie Rae, die dann auch zumindest anscheinend überraschend den Titel hier verteidigen sollte. Wollte den erst wieder in ihren Rucksack packen, aber der Referee meinte so, nee, nee, ist nicht, das Ding bleibt hier. Stand dann auf dem Spiel in der ersten Runde hier und dementsprechend dann auch für den Rest des ganzen Turniers. Ja, das war auch ein sehr gutes Match, wie ich fand.
Also erstmal, wie süß war das vor dem Match, wie
Ja, genau,
einfach
mit der.
irgendein Fan, der anscheinend an dem Tag Geburtstag hatte, Kylie einfach Blumen mitgebracht hat.
Ja.
Wie süß war das in dem Moment? Also auch ein bisschen creepy,
Ja.
aber super niedlich, wie sie sich dann auch gefreut hat, doch kurz mit dem gequatscht hat und Alex
Ja.
Shelley dachte so, ja, gleich geht's los und so, nee, nee, Moment, das müssen wir jetzt erstmal machen. Und dann hat sie eine Schleife für Shelley mitgebracht. Und er hat die
Ja, weil
Schleife angenommen.
er hat's gemacht, ja.
Nicht wie in dem Tag Match zusammen mit Isaias Velasquez gegen die Bessies, die da gar keinen Bock drauf hatten.
Nee.
Fand ich super cute. In dem Moment hatte das Match einfach für mich schon gewonnen.
Ja, ist korrekt.
So, da war dann auch egal, dass Shelley so ein bisschen so leicht cocky-heel-mäßig unterwegs war und einfach den Veteranen gemimt hat.
Ja, aber das hat hier, fand ich, ganz gut gepasst, weil auch so ein bisschen, ne, du weißt halt, wenn du mit Kylie Rae im Ring stehst, dann ist halt Kylie Rae das Face in dem Match, ne? Also hat er hier eigentlich perfekt drauf reagiert und gesagt, ja, okay, dann mime ich so ein bisschen eher in die Heel-Richtung, ein bisschen cocky und sowas halt, weil, da kommst du halt nicht ran ans Face Level von Kyle Ray dann. Oder an die Ovenis zumindest jetzt hier bei Black Label Pro dann.
Ja.
Hat man gut ausgespielt. Mir hat das Match auch echt gut gefallen.
Das war schön, das hat Spaß gemacht.
Alex Shelley auch mittlerweile einfach, ich habe das schon mal gesagt, ne, aber zu was für einem unfassbar guten technischen Wrestler, der sich einfach entwickelt hat. Das ist unfassbar.
Ja. Der ist einfach ein absoluter Allrounder mittlerweile.
Ja, voll.
Ich und weiß nicht, ob er in, wir hatten es vorhin, in so einer Tom Lawler, Mike Bennett artigen Schlägerei so gut wäre, aber er kann Heal, er kann Face, er kann High-Flying, Fast-Pace-Action und er kann dich halt auch sechs-selber-mäßig an den Boden ketten.
Genau, das fand ich echt gut. Eine Aktion, die fand ich richtig böse, das war wie so ein, da hat er wie so ein Figure 4 gemacht, aber er stand dabei und hat gleichzeitig Kylie in so eine Art Abdominal Stretch, Octopus Stretch genommen. Das sah böse aus. Ja, und Alex Shelley gewinnt dann am Ende, ist der neue BLP Midwest Champion. Wie findest du das denn, dass man halt einen Titel über das ganze Turnier halt verteidigt?
Durch den Titelwechsel in Runde 1 habe ich mir schon fast gedacht, dass Shelley dann auch das Turnier gewinnt.
Ja.
Gerade so jemand wie Shelley, den gibst du nicht einen Titel, um ihn den 2 Stunden später wieder wegzunehmen.
Ja.
Andererseits war es halt cool, dass sie dann auch Isaias Velasquez ins Finale gebuckt haben, weil er ja mit Kylie zumindest zusammen ist oder verlobt ist, ich weiß es nicht.
Sie sind mittlerweile sogar verlobt.
Also, ne, und du dadurch dann halt auch eine Story mehr oder weniger mit drin hattest, dass Isaias nicht nur das Turnier gewinnen will, sondern er will halt auch, in Anführungsstrichen, Rache für seine Frau.
Genau.
Aber ja, es ist ein bisschen... Ich weiß nicht.
Also, ich finde halt als Negativpunkt, es wertet so ein bisschen das Turnier halt selber für mich, finde ich, ab, weil dann dieser Titel so ein bisschen mehr im Fokus steht. Weil, um was geht's dann in dem Turnier, wenn halt der Gewinner eh schon einen Titel hat? So ein bisschen halt. Das aber andererseits, du hattest das letzte Jahr halt auch mit dem IWTV-Titel. Da war das halt genauso. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn es halt ohne Titel wäre und der Sieger hätte dann vielleicht einen Title-Shot gekriegt, aber ja gut. Ich sage jetzt auch nichts dagegen, dass wir Alex Shelley irgendwo als einen Champion haben, aber ja, bin da so ein bisschen so zwiegespalten bei dem Ganzen. Aber ja, das waren die Titelmatches, die Turniermatches vom ersten Tag. Der ersten Show, so eher. Es gab dann 2 Four-Way-Matches, das waren...
Ganz kurz nochmal, weil du gerade halt... ich habe dich wieder nicht verstanden.
Schön.
Wie das halt bei uns beim öfter so passiert. Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen. Der Titel rückt in den Vordergrund vor dem Turnier, was das Turnier in der Wertigkeit schwächt. Mhm. Cooler hätte ich es gefunden. Wäre das kein Titelmatch in Runde 1 gewesen. Alex Shelley besiegt Kylie und sagt dann im Nachhinein, ja, ich habe dich hier besiegt. Jo, es steht hier nächste Woche das Collective an. Ich finde, ich habe mir eine Titelchance verdient.
Ja, sowas zum Beispiel.
Das wäre eine coolere Lösung gewesen.
Ja, finde ich auch. Definitiv. Aber ja, gut, was soll's. So ist es jetzt halt. Können wir am Ende, glaube ich, doch auch mit leben.
Ja.
Wie gesagt, ich beschwere mich nicht, dass Alex Shelley jetzt einen Singles-Titel hat.
Nee.
Oh, hilft dem Titel auch nur und von daher, ja. So, bei der zweiten Show ging es dann weiter. Da gab's
generell gerade bei Black Label Pro mega geile Champions am Start, ne?
Ja.
Jake Something als Heavyweight-Champion, Alex Shelley der Midwest-Champion und die Besties halt als Tag-Team-Champions. Zumindest Stand heute. Wir wissen nicht, was beim Collective passiert. Die Show ist ja heute.
Genau.
Beziehungsweise, wenn ihr diese Aufnahme hört, dann wird das Collective schon gewesen sein.
Korrekt. Aber vielleicht hört ihr die Aufnahme ja, bevor ihr die Aufnahme zum Collective hört, wenn ihr beides nicht gesehen habt, von daher.
Also die Folge kommt hier definitiv vor der Collective-Folge.
Ja, deswegen. So. Das war Show 1 mit den Turniermatches. Bei der Show 2 gab es dann 2 Four-Way-Matches. Das waren ACH, AJ Gray, Blake Christian und Isaias Velasquez in dem einen. Mhm. Und in dem anderen, wo dann auch der Midwest-Titel auf dem Spiel stand von Alex Shelley, waren dann noch beteiligt Effie, Ethan Page und Tom Lawler. Ja, waren zwei nette Four-Ways, würde ich sagen. Also an sich jetzt nichts Großes Besonderes, aber waren in Ordnung, würde ich sagen.
Nee, beim das erste, das ging überraschend schnell.
Ja.
Und halt vom Storytelling her sehr, sehr smart gemacht, dass Velasquez sich eigentlich ein bisschen aus dem Match die ganze Zeit rausgehalten hat.
Ja.
Und dann quasi nur abstaubt. Was halt super smart ist, wenn du weißt, du hattest schon ein Match und du hast noch ein Match, ja, wenn du das Ding gewinnst. Brilliant.
Das auf jeden Fall. Und ja,
und im zweiten war halt das ganze Zusammenspiel mit Effie und Tom Lawler.
Ja.
Oh, das war großartig.
Ja.
Ansonsten war das Match halt eher lame, muss ich sagen, das zweite.
Ja. Ja.
Aber auch da wieder ein kleiner Rückgriff auf den Vlog. Ethan Page lag ja zum Zeitpunkt des Pinfalls draußen. Und er fragt halt einen Fan, does this count as a loss on this Cage Match Website? da musste ich sehr, sehr lachen. Irgendwie freue ich mich immer, weil man ja weiß, dass diese Website von deutschen Wrestling-Fans kommt. Irgendwie freue ich mich dann immer, wenn sowas dann international irgendwie eine Anerkennung findet.
Ja, das stimmt schon.
Und beweist halt auch, dass diese Seite halt nicht nur von Deutschen für Deutsche, sondern wahrscheinlich weltweit von Wrestling-Fans einfach massiv genutzt wird.
Oh ja, also ich glaube...
Es gibt, glaube ich, auch keine vergleichbare Datenbank.
Nee.
Ja, wir Deutschen, wir mögen halt irgendwelche Akten und Datenbanken, ne?
Ja, wir lieben Statistiken und alles.
Ja. Ist perfekt?
Ja, absolut. Also Cage Match einfach großartig. Ich höre das auch ganz oft bei irgendwelchen US-Shows oder sowas, wenn die Leute sagen, ja, hier, Shoutout to Cage Match. Das hilft immer sehr gut. Auch allein, wenn man irgendwas über einen Wrestler wissen will, zack, klickst aufs Profil, hast du alles, Größe, Gewicht. Gut, man weiß halt immer nicht genau, wie sehr aktuell das halt gehalten wird, aber so ungefähr hat man halt die Maßstäbe. Oder wenn man als Kommentator auf irgendwas Rückschuss halten will, wenn man zum Beispiel sagen will, ja, keine Ahnung, Ethan Page war längst amtierender Impact World Tag Team Champion, kann man sowas halt dann immer danach gucken oder dann halt dadurch aufgreifen.
Genau. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Übersicht.
Auf jeden Fall. Also ich meine, wir gucken ja auch immer hier auf Cage-Match nach, wenn wir über Shows podcasten und sowas, dann haben wir immer noch hier mal die Cage-Match-Seite mit den Ergebnissen offen.
Ja, ich habe halt meistens auch parallel beim Gucken immer noch die Card daneben, halt ohne Ergebnisse, aber du kannst ja auch die Card nur die reine Ansetzung aufmachen.
Genau.
Dann weiß man immer, okay, was kommt noch, gerade wenn man die nicht komplett im Überblick hat.
Korrekt, korrekt.
Deswegen.
So. Ein Turniermatch gab es dann noch. Wie wir eben schon angesprochen haben, war das dann Isaias Velasquez gegen Alex Shelley. Um die TurboGrafx-Trophäe und um den BLP Midwest-Title. Fand ich auch ein sehr gutes Match. Das war echt gut.
Ja.
Auch hier hat man ja dann auch nochmal so ein bisschen jetzt quasi die Serie quasi voll gemacht, weil vor zwei Shows, da gab es ja dann das Alex Shelley gegen Isaias Velasquez Match auch schon mal, wo Isaias Velasquez gewonnen hat. Und da hat man ja schon erzählt, dass das quasi das zweite Match von den beiden war, also dass beide 1-1 hatten und das war dann jetzt quasi das Rubber Match zwischen den beiden. Das hat mir auch echt gut gefallen. Schön so ein bisschen wieder Technik gemischt mit ein bisschen Fast Pacing und so weiter halt. Als Finish gab es dann einen schönen Sliced Bread vom Top Rope, der sah sehr cool aus. Von Alex Shelley. Und ja, Alex Shelley gewinnt das Ding, ist weiterhin Midwest Champion und Gewinner des Turbo Grabs. 16. Schöne Sache.
Ja, ich fand's auch schön, dass sie auch sehr viel damit gespielt haben, dass es halt das dritte Match für beide war, am gleichen Tag.
Ja.
Und dass sie halt dementsprechend schon ausgepowert waren und
ja,
ist halt nicht wie ein klassisches Finale, einfach okay, rein in die Rüstung und Attacke, sondern, jo, wir hatten halt schon zwei Matches. Wir sind halt nicht mehr so frisch und können halt nur noch, wenn wir einen Gang hochschalten, ja, dann reicht das halt für eine Minute und nicht für fünf Minuten am Stück.
Ja, genau, sowas halt. Und Alex Shelley war ja auch, glaube ich, der dann halt so eine leichte Knieverletzung gesellt hat, ne? Was sie dann so ein bisschen an manchen Moves gehindert hat.
Genau.
Und sowas halt. Ja, hat man gut auf jeden Fall damit aufgespielt, dass das jetzt halt nicht ne, zwei verschiedene Tage sind, sondern dass das Ganze ja dann doch an einem Tag ist und wie du sagst, dass man dann halt auch schon ein paar Matches in den Knochen hatte.
Jo.
Hat auf jeden Fall funktioniert. Ja, Alex Shelley damit Turniersieger. Kann ich mich absolut mit anfreunden. Wir alle lieben Alex Shelley, von daher ist das eine gute Sache.
Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Turnier, würde ich sagen.
Sind wir durch mit dem Turnier?
Wollen wir einmal ganz kurz durch die Non-Tournament, Non-Title-Matches ein bisschen durchrushen?
Das können wir gerne tun. Da gab es
Dann würde
ja.
ich direkt mit Top Flight gegen Violence is Forever anfangen.
Alter, das war richtig gut.
Ja, das war richtig stark, aber es hat sich etwas gezogen in meinen Augen. Auch wenn es im Endeffekt nur 11 Minuten ging. So, da war dann zwischendurch so ein bisschen so, jo, jetzt könnte er mal langsam zum Finish kommen.
Ja, das hatte ich gar nicht so. Aber es war auf jeden Fall ein sehr cooler Styles Clash zwischen so diesen bisschen Mud-based, Striking-versierten Violence is Forever gegen diese High-Flying-Brüder da.
Genau.
Das war sehr schön. Top Flight hat mir auch echt gut gefallen. Also da bin ich mal gespannt, wenn man da nochmal ein bisschen mehr von auscheckt. Das,
Ja, würde auf jeden Fall nichts, wo ich sage, hä, wer ist das? Was sind die? Sondern die hat man jetzt so ein bisschen auf dem Schirm, man hat so einen kleinen einen Knick im Ohr, wie man so schön sagt,
Genau.
dass die halt auf jeden Fall was können.
Definitiv, definitiv. Und bin mal gespannt, was man da noch so von denen sieht, weil die sind ja jetzt auch am Collective Weekend am Start bei manchen Shows. Ja, bin mal gespannt, was die da so zeigen können.
Jawohl.
So, das war.
Dann Diana Purrazzo gegen Billie Starks.
Ja, ja, das war in Ordnung, ja, also, ja, auch Diana, ne, mit dieser klassischen Rolle halt so ein bisschen, ne, die Erfahrenere, die Veteranin in Anführungszeichen,
Genau,
ne, also,
es war sehr, sehr
die,
klassisch.
ja, sehr klassisch, ne, mit einer Heel-Face-Dynamik und, sie ist halt die, in den größten Teil die überlegenere Wrestlerin, weil sie halt auch vom Technischen einfach mehr drauf hat, ne,
Genau.
aber es ging hier, denke ich, auch weniger darum, dass es halt ein gutes Match war, sondern einfach so diese, man wollte halt Billy Starks so ein bisschen diese Learning Experience geben, halt mit so einem Namen halt im Ring zu stehen.
Ja, war halt, also ich hab's schon gesagt, es war sehr klassisch aufgebaut, dass das junge Talent gibt einfach alles, haut alles raus, was es kann. Ja, und der Veteran braucht halt im Endeffekt nur einen Move, um
Ja,
das Match für sich zu entscheiden.
genau. Korrekt. Diana Peraza hat ja leider ihre Collective-Shows abgesagt. Wegen, zu hohem Risiko an wegen bezüglich Covid und so weiter, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, wenn man sagt, ja, das ist mir jetzt zu riskant, dann da nach Indiana zu reisen, um eine eventuelle Infektion zu riskieren. Gut, man kann natürlich jetzt sagen, ne, ihre anderen Impact-Kollegen, die haben das ja auch getan, aber das ist ja eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen, ob er das dann macht oder nicht.
Genau, also weil in 14 Tagen steht ja auch Bound for Glory an.
Eben.
Von daher kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Andererseits denke ich mir, ja, du hast halt 14 Tage danach, die du dich theoretisch zurückziehen kannst und vielleicht dich einfach testen lässt zwischendurch.
Ja.
Also eigentlich dem hätte nicht im Weg gestanden, wenn sie
Ja.
das trotzdem das Wochenende geworkt hätte und dann
Eben.
halt 2 Wochen Pause macht, sich mehr oder weniger in Quarantäne begibt. Und einfach vielleicht einen Test macht.
Also, so werden es ja wahrscheinlich die anderen Kollegen von Impact oder generell die meisten Wrestler, die jetzt nicht in Indiana wohnen, wahrscheinlich auch machen.
Eben.
Und es ist ja auch so beim Collective, dass also ein positiver Corona-Test war für alle diese Wrestler Voraussetzung. Die mussten alle einen positiven, einen negativen Test, einen negativen Test vorlegen.
Einerseits, wenn du genug Wrestler hast, die positiv getestet sind und Crew und so weiter hast, dann kannst du auch einfach eine Covid-Show machen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit halt.
Das ist korrekt, natürlich. So,
Wäre halt eigentlich auch witzig, ne?
also natürlich unter der Voraussetzung, dass die Wrestler dann mit der Krankheit noch da in der Lage sind. Das weiß man ja auch nicht genau, wie das jeden zurückwirft, aber
Natürlich. Wenn du einen schweren Verlauf hast, liegst du wahrscheinlich eher im Krankenhaus oder im Bett.
aber das wäre irgendwie, also witzig eigentlich nicht, aber wenn man so sagen würde, ja, okay, wir wollten eigentlich eine Show machen, unser ganzes Roster ist jetzt krank, wir machen jetzt einfach irgendwas so abgeschottet halt.
Ja.
Aber gut. Ja, ist jetzt halt eine Entscheidung, die sie getroffen hat, muss man jetzt halt so hinnehmen. Es ist
kann,
schade,
muss
weil.
Muss man respektieren. Punkt.
Genau, muss man respektieren. Ist zwar schade, weil man. Weil ich da gerne so ein paar Dinger gesehen hätte, aber es ist halt wie es ist. Es ist halt so.
Es ist ja wie es ist, ne?
Genau. Aber fahre fort.
Ja, das nächste wäre dann ein Tag-Match, was man sich in meinen Augen hätte schenken können.
Voll.
Nämlich Boomer Hatfield und Molly McCoy gegen Beef Knuckles. Und das Einzige, was mir hängen geblieben ist, war, dass die Beef Knuckles irgendwie so aussehen wie so ein, ja, wie in so ein Kleinstadt Assis halt. So, ja. Das ist in so einer Vorortsiedlung, alle sind ganz cool miteinander, aber du hast halt dieses eine Pärchen, was halt richtige Assis sind, so Rednecks. Sind ja, sie wahrscheinlich voll. Nicht, also kein Disrespect also, an der Stelle, so das ist ja auch so ein bisschen deren Gimmick.
Ja, klar, also auch Big Beef halt allein wie der aussieht, ne, mit seinem so ein bisschen ungepflegtes Äußeres, ne, der
genau.
Mit dem Nackenspoiler hinten und der sieht schon auch so wie der Assi vom Straßenrand so ein bisschen, ne? Oder
genau.
Mickey Knuckles ist halt auch voll Südstaaten, also legit auch, ich glaube, die kommt auch aus den Indiana halt die Ecke, das na, ist nicht ganz Südstaaten, aber so in die Richtung ging es ja auch, war ja auch IW Midsouth und sowas halt, also das ist halt denen ihre Rolle, aber Mensch hat mir jetzt auch nicht zugesagt. Ich mag Boomer Hatfield ganz gerne, der ist ganz amüsant, aber ja.
Die kommt sogar wirklich aus einer Kleinstadt. 21.988 Einwohner, Stand 2011 hat Clarksville, Indiana. Also ob sie da noch wohnt, weiß ich nicht, aber
ja.
Passt.
Ja,
und ihr Spitzname ist oder war Redneck Woman, also yay.
Ja, also geht halt klar in die Richtung, ne?
Genau.
Aber ich stimme dir voll zu, Match hätte man aus sich auch sparen können.
Ja. Kommen wir zum nächsten Ding direkt. Nämlich
ja.
EC3 gegen Travis Train. Ich war überrascht, dass EC3 auf der Card war.
Ja.
Und das war auch das erste Mal, dass ich ihn wieder gesehen habe seit seinem, ja, nennen wir es WWE-Run.
Ja, das stimmt. Bei mir auch.
Er hatte zwar schon Ende Oktober, wir haben Mitte Oktober, egal. Ende August schon bei der Independent Wrestling Expo ein Match gegen Black Taurus.
Okay.
Und ich war eher interessiert daran, wie EC3 halt jetzt im Ring sich bewegt und wie er sich verhält aufgrund halt der ganzen Promos und Einspieler, die es halt bei Impact Wrestling gibt, mit Control Your Narrative, die es ja auch schon im Vorfeld gab, die es jetzt ja sogar bei Ring of Honor gibt.
Ja.
Und ja, das hat gepasst. Hat mir gefallen, wie er sich verhalten hat und wie er gewirkt hat. Das Match war jetzt nichts Besonderes.
Ja, gut, ging halt auch nur 4 Minuten, ne, also.
Richtig. Aber das wirkte bei ihm sehr rund.
Ja, das auf jeden Fall. Ist auch immer noch in einer unfassbar krassen Shape, der Dude, ey.
Digga, ich bin so neidisch, Mann.
Also, das sieht schon krass aus, also definitiv. Und ich glaube, das war einfach so ein bisschen so ein ähnliches Ding wie hier Diana Perrazzo gegen Billy Starks, dass man einfach irgendwie einem seiner eigenen Leute halt so ein Match geben wollte gegen einen großen Namen halt.
Oh, Travis Titan. Oh, wurde immerhin von Seth Rollins unter anderem trainiert. Kein Internet? Hörst du mich noch?
Ja.
Hörst du mich noch?
Ja. Ja. Kannst du mich jetzt hören?
Jetzt höre ich dich wieder.
Ah, cool. Also ich habe dich die ganze Zeit gehört, aber du hast mich anscheinend nicht gehört.
Ja, war auch ganz komisch. Ich habe mir die Cage-Match-Seite von Travis Titan aufgerufen und plötzlich hatte ich den kleinen süßen Dinosaurier von Google, der mir gesagt hat, du hast kein Internet. Und ich war so, ach du Scheiße, was denn jetzt passiert?
Oh, man.
Naja.
Ja, gut, aber also ich weiß nicht, ob du das noch gehört hast, was ich gesagt habe. Ich meinte halt nur, ich denke, also das Match ging halt so ein bisschen in die gleiche Richtung wie Diana gegen Billy Stark, so, ne, dass man so einem der eigenen Leute halt so ein bisschen so ein Match gegen so einen großen Namen geben wollte.
Genau.
Einfach so ein bisschen so diese Learning Experience quasi.
Yes.
Ja, mehr gibt's da denke ich auch nicht zu sagen. Cool, dass EC3 da am Start war, das hat mich gefreut.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich ihn mal wieder bei Impact im Ring sehe, wenn er bei Ring of Honor vielleicht eine größere Rolle spielt.
Ja.
Gerade mit dem jetzigen Gimmick und mit dem Look. Big things are coming.
Ja, voll.
So. Gehen wir weiter.
Yes.
Warhorse verteidigt seine IWTV Independent Wrestling Championship, immer noch der dümmste Name, aufgrund von doppelt gemoppelt, gegen Joshua Bishop. Ja, ich habe kaum hingeguckt, aber das war so ein bisschen David versus Goliath mäßig, weil Bishop halt Warhorse einfach körperlich überlegen ist und damit haben sie halt gespielt in dem Match.
Ja.
Kein Must-Watch für mich.
Auch absolut nicht, habe ich dann auch irgendwie nur so auf halbem Auge irgendwie geguckt, weil es mich auch nicht so interessiert hat, wenn ich ehrlich bin.
No. Warhorse generell für mich irgendwie, ich komme da noch nicht so ganz hinter.
Ja, ich weiß.
Dann das nächste Match. Außer du möchtest noch etwas zum IWTV Championship Match sagen?
No.
Alles klar. Dann Kevin Blackwood gegen Trey Lamar in einem, ich würde behaupten, klassischen Independent High Flying Match.
Ja. Ist korrekt, aber ja, mehr auch nicht. War dann halt okay für 10 Minuten, aber ne?
Jo.
Dann nichts Besonderes eigentlich.
Richtig. Bevor wir dann auf die Championship-Matches zu sprechen kommen, die tatsächlich auch Black Label Pro betreffen, gab es noch einen Scramble.
Oh ja.
Und übernimm mal bitte ganz kurz, weil ich meine Nase juckt des Todes.
Ja. Ein Scramble-Match mit Beteiligung von Alice Crowley, die wohl auch relativ neu noch zu sein scheint, Aaron Williams, Elana Black, Graham Bell, Megabyte Ronnie, dem Competitive Eater, und a very good professional wrestler, der sich dann quasi noch so spontan am Ende in das Match reingemogelt hat.
Ja, weil er wollte kein mediocre Wrestling Match, sondern er wollte ein very good professional Wrestling Match.
Naja, very good würde ich das Match jetzt nicht bezeichnen, aber...
Nee, also bei mir sind zwei Dinge hängen geblieben. Zum einen, dass Megabyte Ronnie offensichtlich Hot Dogs in seiner Bauchtasche mitschleppt.
Ja,
und wie, ich glaube, es war auch Megabyte Ronnie, der a very good professional wrestler zum FU-Ansatz nimmt und a very good professional wrestler nur brüllt, don't you dare John Cena me, bevor er dann den Move schlucken muss, schreit. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, ansonsten vollkommen egal.
Ja, vollkommen egal. Wie stehst du denn zu Megabyte Ronnie?
Das war jetzt mein zweiter Berührungspunkt mit ihm. Das erste Mal in einem Wrestling-Match. Das erste Mal gesehen habe ich ihn bei Being the Elite.
Ja.
In einem Bit mit, wie heißt er? Hier, Mr. Two Contracts, Dungeons and Dragons.
Brandon Cutler,
der in der BTE versucht hat, Hangman Page zu helfen, wieder mit den Bugs und Co. auf ein Level zu kommen. Und
okay.
Brandon dann für ihn so einen Kuchenkram organisieren sollte und Brandon telefoniert mit Hangman Page. Ja, ist alles in Ordnung und währenddessen snackt halt Megabyte Ronnie irgendwie zwei Kuchen in zwei Minuten weg. Und das war jetzt halt das erste Mal in einem Wrestling-Match. Ich wusste gar nicht, dass er auch Wrestler ist. Ich dachte, die hätten den einfach nur quasi eingeflogen oder zu Besuch gehabt, weil man sich irgendwie kennt. Er hat leider auch kein Cage-Match-Profil, dass man da mal nachgucken könnte, wie lange oder wie oft er wrestelt.
Da kann ich dir was zu sagen. Ich habe ihn das erste Mal gesehen letztes Jahr bei Beyond. Da haben sie das erzählt. Der ist wohl noch relativ neu. Also der wrestelt, glaube ich, erst seit einem oder zwei Jahre. Eins, glaube ich, sogar eher nur. Und der hat noch keine 100 Matches auf dem Buckel. Also der hat erst so an die 40 bis 50 Matches gewrestelt. Also der ist noch relativ frisch dabei.
Okay. Ist halt ein witziger Charakter. Unglaublich gut in Shape dafür, dass er, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein legiter Competitive Eater ist.
Ja, ist er genau. Also dafür sieht er unfassbar gut trainiert aus.
Ja. Musste, glaube ich, auch, wenn du das auf regelmäßiger Basis irgendwie dir große Mengen in kurzer Zeit reinschaufelst.
Ja. Ja, also... Wie du schon sagst, Wrestler ist halt nichts Besonderes, aber ist ein witziger Side-Character einfach.
Genau.
Auch der Einzug da mit seinem Schal, der halt wie ein Hotdog aussieht. Ist halt alles ganz witzig.
Besser als die Hotdog-Trikots von dem einen Fußballverein in der Saison. Hei, hei, hei.
Die hatten einen. Moment, die hatten Hotdog-Trikots?
Ja. Von Kragen bis Stutzen Hotdogs. Ich wüsste, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie genau der Verein heißt. Finde ich das schnell bei Google. Aber es scheint doch schon ein bisschen älter zu sein. Von 2018 ist das nämlich. Ja. Diese Seite ist leider verschollen. Ja, danke, Watson.
Ja, egal, dann scheiß doch drauf an.
Genau.
Aber ja, wie gesagt, Scramble an sich halt geguckt und wieder aus dem Gedächtnis. Doch was doch eigentlich witzig war, was man noch sagen kann, dieser Graham Bell kam einfach mit so einer Fake-Panzerfaust zum Ring.
Ja, das war aber auch vor dem Match ganz witzig gelöst.
Ja, und dann kommt da halt so eine kleine Zündung vorne raus und der Megabyte Ronnie hat sich einfach gefühlt fast in die Hose geschissen vor Erschrocken. das war doch ganz witzig, aber ansonsten, oh Gott,
ja. Ja.
Trikots. What the fuck?
Ja. Muss man sich trauen, muss man sich trauen.
Muss man sich auf jeden Fall, das stimmt.
Ich hätte ja meinen Vertrag aufgelöst, wenn ich da bei dem Verein spielen würde.
Ja. ja gut, aber gut. Ich würde sagen, sprechen wir jetzt noch gerade
über... Lol, es gab da nochmal, die hatten schon mal dieser Verein Wurst mit Erbsen auf Trikots. Alter! Wow. What the heck?
Eieiei.
AFC Bidell Tradition. Googelt das mal, wenn ihr da euch ein bisschen kaputt lachen wollt.
Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber gerade hier mal weiter.
You never walk alone!
Was?
Ich sehe gerade, was im Nacken bei dem Trikot steht. Statt You never walk alone, das bekannte Fußballlied, steht einfach You never walk alone. Und die Rückennummer ist halt auch Wurst. Oh, okay, ich muss das wieder zumachen, sonst komme ich da nie wieder raus.
Stark.
Das ist ja großartig.
Geil.
Ja, kommen wir zu den Championship-Matches des Wochenendes.
Okay, Nummer 1 an der ersten Show, das war sogar der Opener.
Jo.
Black Label Pro Heavyweight Title Match. Jack Something trifft auf Calvin Tankman. In, naja, wenn du so willst, das Rückmatch von da, wo Jack Something seinen Rumble-Shot eingelöst hat. Ja, war ein nettes Match, würde ich sagen. Jetzt nichts ganz Besonderes, aber war schon ganz cool, würde ich sagen. Auch wieder mit einem uncleanen Film, genau, mit einem uncleanen, finde ich so. Seitens Jack Something. Also da ist der letzte Drops noch nicht gelutscht.
Nee, das wird auch weitergehen. Ich finde auch, man hat trotz der Kürze einfach diese Antipathie gespürt, ne? Weil Kevin Tankman hat ja den Titel gewonnen von Eric Stevens.
Ja.
Und dann kam dieser Cash-In noch am gleichen Abend, quasi 2 Minuten später. So, ich glaube, einen viel größeren Kultus Interruptus kannst du beim Wrestling nicht haben.
Ja, genau. Also Jake Something hat sich damit halt auch sofort zum Top-Heel der Promotion quasi gemacht. Und Kevin Tankman, obwohl er ja bei dem letzten Mal erst sein Debüt hatte, ist er quasi schon so mit einer der Top-Face, da wohl halt auch, ne? Hometown-Guy und sowas. Da hat man die Antipathien und Partien schon sehr deutlich gespürt dann.
Ja.
So, hat da kommt mir jetzt
gefallen.
Ja, das zweite Titelmatch war dann sogar noch ein Ticken besser, meiner Meinung nach.
Oh ja.
Nämlich die Besties in the World, die Black Label Pro Tag Team Champions, Davey Vega, Matt Fitchett, verteidigen gegen Cheech und Colin Delaney bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Das war ein echt schönes Tag-Team-Match, das hat mir gefallen.
Ja. Weißt du, wie das Calling im Backstage ausgesehen haben muss?
Wie denn?
Person A sagt in die Runde, ey, lass mal einfach alles raushauen, was geht. Und die anderen drei nicken einfach nur und dann Entrances ab dafür.
Ja, möglich.
Also, hui.
Ja, das, hat mir auch echt gut gefallen, das war sehr schön. Ich mag auch, hab so viel noch nicht gesehen von To Infinity and Beyond, aber hab mich überzeugt, definitiv. Und ja, Besties eh überall Zweifel erhaben.
habe ich die denn gesehen? Ah, stimmt. Ich habe die das erste Mal gesehen bei Beyond. Shangri-La Magistral.
Genau.
Da hatten sie, glaube ich, das zweite Match auf der Card und bis dahin habe ich seit halt die Show schon gesehen.
Ne, gefallen mir auf jeden Fall sehr gut.
Jo.
Colin Delaney, ja, ehemaliger WWE-ECW-Superstar. Und ja, Cheech auch unter anderem bekannt, eventuell als ein anderer maskierter Mensch. Egal. Und ja, das war auf jeden Fall sehr schön, das hat mir gefallen. So eine schöne Titelverteidigung von den Besties. Schönes Hin und Her. Schön sind alle all out gegangen, wie man so schön sagt. Und ja, das hat Spaß gemacht. Am Ende gab es ja dann noch den Auftritt von Violence is Forever. Die dann gesagt haben, ich glaube auch Davey Vega hat sich da so ein bisschen, oder zumindest leicht, ein klein wenig verletzt nach dem Dive da kurz vor dem Finish. Der hatte da ein bisschen Probleme, alleine aufzustehen.
Das habe ich jetzt
Und,
so gar nicht bemerkt, tatsächlich.
nee, das war, als dann Matt Fitchett im Ring war. Dann haben noch Cheech und Delaney und der Ref ihm noch aufgeholfen. Der hatte da, glaube ich, ein bisschen, ist da ein bisschen falsch gelandet oder sowas. Aber ja, passiert. Und dann kam halt Violence Forever noch raus und haben gesagt: Jungs, hier, ne? Wir sind hier schon so lange bei Black Label Pro, sind hier quasi das Standout Tag Team. Haben aber noch nie einen Title Shot gekriegt. Aber den werden wir kriegen, nämlich in einer Woche. Also stand da der Show. Nächste Woche beim Collective. Bei Threat Level Noon. Da kriegen wir unseren Title Shot. Besties gegen Violence is Forever. Bock ist da auf jeden Fall.
Rein in die Rüstung.
Ja, Mann.
Wird auch wieder ein schöner Styles Clash, freue ich mich
Oh
drauf.
ja. Oh ja, sind auch beides sehr gute Teams. Ich mag beides sehr, sehr gerne. Das wird schön.
Violence is Forever, die waren ja auch in Deutschland schon, wenn ich mich nicht irre.
Korrekt, korrekt, korrekt. Beim World Tag Team Festival letztes Jahr waren sie am
Das ist
Start.
aber mir noch gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Naja.
Ja, stimmt, da, ja.
So, aber
Okay.
jetzt so ein bisschen gritty, das passt zu denen ganz gut, wie sie
Ja,
auftreten aktuell.
das
Magisch.
gefällt mir auch sehr gut. Das passt auf jeden Fall und wird ein schönes Match auf jeden Fall. So, ich würde sagen, das war es dann hier mit unserem Turbo Grabs für heute. Oder gibt es noch irgendwas, was du final abschließend zu der Show hinzufügen möchtest?
Nö. Ich bereite mich jetzt mental auf ein Rant vor.
Okay, dann beenden wir lieber die Ausgabe, bevor du hier anfängst zu ranten. Nein,
Nö,
Spaß.
warum? Die Show war ja wunderschön.
Ja, das ist korrekt. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne machen wir einen Deckel drauf. Let's wrap things up. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Hört auch gerne dann in den NXT-Rant wieder rein, der dann irgendwann kommt. Vielleicht sogar, wahrscheinlich sogar dann vor dieser Aufnahme,
Der
aber.
wird schon gekommen sein,
Dann werdet ihr das
wenn
alles.
diese Ausgabe rauskommt.
Dann werdet ihr das schon gehört haben, ob gerantet wird und wie viel gerantet wird und wie viele Menschen danach gestorben sind. Und
Ja.
ja, genau. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann hier im Catch Club und auf Wiedersehen. Tschüss!
Macht's gut, ciao.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.